Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Küchenplauschs.
Ha, Folge 3, super. Aller guten Dinge sind 3.
Ist so. Und Nathanael, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Wir sehen uns ja in letzter Zeit auch nicht so häufig, deswegen toll.
Das stimmt, das ist immer ein inneres Honigkuchenpferd, mal wieder richtige Menschen zu sehen. So. Also mehr als nur die Frau.
Danke, ich bin ein richtiger Mensch, das freut mich doch. Ja, Nathanael, hast du uns was mitgebracht?
Natürlich habe ich, aber ich glaube, wir sollten uns erstmal kurz vorstellen, oder?
Ach so.
Nämlich mir gegenüber sitzt die bezaubernde Sarah Rauschenberger, die die Redaktionsassistentin ist bei der Teensmack und bei der Dran.
Genau, und neben mir sitzt, oder mir gegenüber, genau genommen, sitzt der Nathanael Ullmann und der arbeitet bei uns in der Digitalredaktion des Bundesverlags.
Großartig. Ja, ich habe dir was mitgebracht, natürlich. Und zwar ein Thema, das mich mega beschäftigt in letzter Zeit. Natürlich das Thema Verschwörungstheorien. Ich merke das bei uns in der Redaktion von Jesus.de zurzeit gerade ganz enorm. Irgendwo, da gibt's halt sehr viele Verschwörungstheorien, die mir dann irgendwo im Netz entgegenschwappen. Also à la Bill Gates regiert die Welt oder wir kriegen alle einen Chip implantiert und Corona gibt es gar nicht wirklich. Die lassen sich meistens relativ leicht widerlegen. Sie haben alle so einen kleinen wahren Kern, sowas wie, dass es möglich ist, Chips implantiert zu bekommen oder dass Bill Gates tatsächlich Teile der Weltgesundheitsorganisationen ja, also spendet sozusagen, also er ist einer der Spender für die Weltgesundheitsorganisation. Also sie stimmen halt nicht in dem Maße, wie es halt im Netz besprochen wird. Und ich habe das Gefühl, da sind halt gerade Christen sehr empfänglich für. Also sowas wie Chip implantiert bekommen, da passt halt auch manch eine Offenbarungstheorie drauf. Da habe ich jetzt auch schon einen Kommentar zu Jesus.de zu geschrieben oder auf Jesus.de zu geschrieben, wo ich irgendwie gesagt hat, Leute, lasst euch da irgendwie nicht von beirren, prüft Fakten. Trotzdem stellt sich mir eben die Frage, wie reagiere ich jetzt persönlich drauf, wenn das bei mir persönlich in der Timeline auftaucht? Wenn irgendwie ein guter Freund oder Verwandte, Bekannte plötzlich posten, ja, Bill Gates hat die Weltgesundheitsorganisation gekauft. Ist es da jetzt meine Christenpflicht zu reagieren oder sollte ich es besser lassen? Ich bin da ein bisschen ratlos und fahre da irgendwie so ein Zwischending. Also ist dir das schon mal begegnet?
Ja, ich bekomme hin und wieder auch irgendwie in irgendwelchen Chats Sachen geschickt, wo ich dann auch denke so, okay. Also eher weniger, muss ich sagen. Also so Videos schaue ich mir dann schon häufiger an und gucke mir dann an, was die Gegenmeinungen sind. Aber oft ist das ein, ich finde auch ein seltsames Grundrauschen, was da so durchsickert durch diese Videos. Also so dieses, keine Ahnung, im Endeffekt darf man das alles nicht ernst nehmen, was gerade passiert. Und leben wir doch einfach weiter wie zuvor. Die wollen uns alle nur einschränken, keine Ahnung. Religionsfreiheit beschneiden und so, ich weiß nicht. Für mich ist das so kurz gedacht. Das ist so einfache, für mich sind das so einfache Erklärungen für ein sehr komplexes Thema. Und im Endeffekt, worauf sie alle so ein bisschen ausziehen, ist doch einerseits zu sagen, ich muss nichts ändern. So, ich kann einfach leben wie davor. Also, um es mir ein bisschen gefühlt, ein bisschen bequem zu machen. Und andererseits auch dieses extreme Absondern von der Welt. So dieses, ich erkläre die Welt, wie sie mir gefällt, so in die Richtung, wie sie mir gefällt. Ja, also dieses krasse Separieren, also gerade unter den Christen merke ich halt auch sehr krass dieses, keine Ahnung, die Welt wird eh abtrünnig so am Ende.
Ja, wie reagierst du dann? Du bekommst das jetzt auf WhatsApp geschickt. Sagst du dann danke, tschüss, sagst du gar nichts?
Ich habe ehrlich gesagt eigentlich gar nichts. Also ich nehme es ehrlich gesagt oft einfach nicht ernst. Also ich weiß auch, dass es teilweise Leute sind, die das auch nicht so stark reflektieren, sondern einfach, weißt du, das sind oft so weitergeleitete Sachen, wo ich dann so denke, so, ja.
Aber das finde ich zum Beispiel ganz gefährlich, halt nichts
ja,
zu tun irgendwo.
Verstehe, was du meinst.
Ich habe dann ein Positivbeispiel.
Ja.
Mein werter Vater, der sich wahrscheinlich jetzt total peinlich berührt fühlt, dass ich ihn hier erwähne, aber er hat mich früher immer in irgendwelchen Predigten erwähnt, jetzt kriegt er es nur mal zurück. Es ist übrigens ein Positivbeispiel, wie gesagt. Der hat jetzt nie so wirklich Verschwörungstheorien gepostet, aber schon so Artikel aus dubiosen Quellen, sage ich mal, auf Facebook. Und ich habe mir dann so ein, zwei Mal die Mühe gemacht, wirklich mich dann eine Zeit hinzusetzen und Fakten zu prüfen. Mhm. Und dann zu schreiben, okay, das und das ist ein bisschen zu allgemein ausgedrückt, das und das ist nachweislich falsch, hier ist die Quelle aber auch sehr spekulativ interpretiert und so weiter und so fort. So, und letztens habe ich mit ihm geskypt und habe ihn dann auch irgendwie nochmal drauf angesprochen. Er sagte, ja, du hast vollkommen recht, ich habe mir jetzt vorgenommen, nicht mehr so schnell auf den Teilen-Button zu drücken. Und das war so ein Beispiel, wo ich dachte, cool, hat geklappt. Also er verbreitet das jetzt erstmal nicht mehr, sondern prüft jetzt demnächst. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr cool, dass er da jetzt irgendwie reflektiert hat und gesagt hat, okay, will ich nicht mehr machen. Auf der anderen Seite merke ich aber auch, gerade dann so bei Leuten, die nicht so in dem nahen Feld sind, da ist so eine gewisse Beratungsresistenz. Also wenn ich jetzt bei manch einem Kommentator jetzt anfangen würde, da zu diskutieren oder gerade bei fremden Personen, dann geht das sehr, sehr schnell in, ja, du bist doch auch nur vom Staat gekauft oder irgendwie sowas. So, das heißt, dann macht es irgendwie gar keinen Sinn. Aber ich weiß nicht, darf ich dann einfach sagen, okay, dann lass ich's sein?
Naja, grundsätzlich hast du alle Freiheit der Welt, ne? Aber ich versteh voll deinen Punkt. Ich glaube auch, dass es grundsätzlich besser ist, da zu sagen, also wenn einem auffällt, dass es irgendwie ja Meinungen ohne Fakten sind oder dass man es vielleicht anders sieht. Definitiv. Mir ist es ehrlich gesagt manchmal einfach zu anstrengend. Ich finde es cool, dass du das gemacht hast mit deinem Papa, ne? Aber mir ist es manchmal oft zu anstrengend, selber dann in die Recherche so tief reinzugehen. Ich habe meine Quellen, wo ich sagen würde, die sind vertrauenswürdig, aber ich glaube nicht jedem YouTube-Video, dass irgendwelche scheinbar einen Fakten zusammenstellt. Obwohl, habe ich das auch schon gemacht, dass ich tatsächlich einfach mal gegoogelt habe und dann rausgefunden habe, ach, das ist so eine Mail, die gerade irgendwie, oder eine Nachricht, die gerade rumgereicht wird, wo aber null Wahrheit dahinter steckt, sondern da wurde es quasi so ein bisschen aufgedeckt. Und dann dachte ich so, ach guck, habe ich direkt den weitergeleitet.
Das hatte ich auch irgendwie so, in Nigeria werden gerade hunderte Christen ermordet und sonst was.
Ja,
und sowas. Natürlich, da finden immer wieder mal Anschläge statt, das will ich gar nicht kleinreden, aber das war halt in dieser Position vollkommen übertrieben. Das heißt also, prinzipiell sollten wir da auch um Leute zu beruhigen, eventuell sagen, halt, stopp. Das wäre eigentlich das Richtige. Verstehe ich das richtig?
Also grundsätzlich denke ich auf jeden Fall. Also die Frage ist immer, wie stark man sich selber einfach auch damit auseinandersetzen will. Du weißt, ich bin ja eher so, ja, im Digitalen unterwegs, aber ich versuche nicht zu viel einfach am Handy und so zu hängen. Deswegen, bin ich da selber einfach so, dass ich sage, ich muss jetzt nicht stundenlange Recherche da reinstecken. So.
Einfach nur, damit wir es mal gesagt haben, beziehe jetzt mal eine Position, die ich nicht wirklich teile.
Ja.
Ja, aber viele Sachen, die klingen doch sehr, auch wirklich nach Offenbarung und so weiter. Und gehen wir als Christen da nicht viel zu vorschnell damit ins Gericht und sagen, ja, das ist alles Verschwörungstheorie? Sollten wir uns da nicht viel mehr nochmal mit beschäftigen und gucken, was denn die Bibel dazu sagt? Ja, da schweigst du.
Da schweig ich. Also du meinst?
Nein, ich meine nicht.
Die Meinung, die du gerade angenommen hast?
Ist eine, die ich öfters mal gehört habe in diesem Bezug und die ich jetzt zumindest mal irgendwie vorbringen will, genau.
Okay, also wir sollten das anhand von der Bibel prüfen und würden dann vielleicht auch bemerken, dass das eine oder andere tatsächlich sein könnte, dass es zum Beispiel sich auf
genau, die Welt bezieht. Will uns sozusagen glaubend machen, dass die dass das alles Verschwörungsmythen sind. Mhm. Aber eigentlich sollten wir Christen doch da nicht auf die Welt hören.
Ich glaube tatsächlich, dass vielleicht manches davon tatsächlich stimmen mag und dass wir auch jetzt Auswirkungen merken von der Endzeit. Die Frage ist, die ich mir, und ich finde es generell super gut, wenn man weiß, was in der Offenbarung steht und was am Ende der Tage kommen wird. Also go for it und lest die Offenbarung auf jeden Fall. Aber gleichzeitig würde ich sagen, es ist nicht an uns zu urteilen, wann es soweit ist. So. Mhm. Ich zitiere mal meine Oma, die hat das jetzt gesagt, oder meine Schwiegeroma. Jesus wird wiederkommen wie ein Dieb in der Nacht. Ja, und das heißt, wir werden einfach nicht wissen, wann er wiederkommt und wann genau der Zeitpunkt sein wird. Und faktisch, was Gott uns eigentlich, wo Gott uns herausfordert, ist, wir sollen jederzeit bereit sein. Und da ist es scheißegal, ob das jetzt die Corona-Zeit ist, die das Ende signalisiert, oder ob es von jetzt auf gleich kommen wird und niemand von uns vorbereitet ist.
Ich würde es, glaube ich, ähnlich sehen. Also ich bin da auch ein Freund, das jetzt nicht zu die Offenbarung kann in vielerlei Hinsicht interpretiert werden. Hm. So, und da gibt es, glaube ich, nicht die eine Interpretation, die auf jeden Fall so stimmt. So. Und ich glaube, es führt halt trotzdem keinen Weg dran vorbei, auch eben zu gucken, also Fakten zu checken. So. Hm. Also wirklich sich umfassend zu informieren. Ich glaube schon, dass man vermeintliche Verschwörungsmythen durchaus nochmal prüfen darf. So, und gucken darf, okay, was schreibt denn wer jetzt genau darüber? Hm. So, und sich da halt einfach gucken kann, ein bisschen tiefer rein recherchieren kann. Und vielleicht sind halt Punkte auch daran wahr. Also nicht alles, was irgendwie prinzipiell erstmal unglaubwürdig klingt, ist es auch wirklich. Aber man sollte sich halt recherchieren und jetzt nicht nur darauf fokussieren, okay, in meiner Offenbarung steht aber, Chips werden implantiert, deswegen ist das auf jeden Fall richtig. Sondern erstmal gucken, gibt's überhaupt weltliche Hinweise drauf, dass das wirklich so ist. Ja. Cool.
Nathanael, ich habe dir noch ein Thema mitgebracht.
Erzähl.
Ja, und zwar in meinem Bekanntenkreis oder bei meinen Freunden quasi auf Facebook etc. Ist mir wieder ein Video begegnet in letzter Zeit. Und ich habe das irgendwie die ganze Zeit nicht angeschaut. Und irgendwann dachte ich so, was ist das denn? Genau, und darüber wollte ich mit dir heute mal diskutieren. Und zwar, das Video heißt Männerwelten. Und Joko Winterscheidt und Klaas Häufer-Umlauf haben das gemacht. Es gibt so eine andere Sendung, die heißt Joko und Klaas gegen ProSieben. Und da müssen sie verschiedene Spiele bestehen. Und wenn sie das gewinnen, dann haben sie 15 Minuten in der Primetime übrig, die sie einfach füllen können, wie sie möchten. Und dieses Video Männerwelten dreht sich halt eben ums Thema sexuelle Gewalt gegen Frauen und Sexismus. Genau, und ich habe mir das angeschaut und ja, war persönlich sehr bewegt und ich habe es dir dann ja auch geschickt. Ich wollte mal so hören, wie es dir damit ging, als du es angeschaut hast. Was waren deine Gedanken?
Es war ganz witzig, weil genau, du hast es mir geschickt und ich habe davon nichts davon mitbekommen und danach dann andauernd irgendwo auf Twitter und so flog einem dieses Video um die Ohren. Mir waren die Themen nicht allzu neu, weil ich jetzt auch sagen würde, meine Frau ist doch tendenziell eher eine Feministin und deswegen habe ich mit solchen Themen hin und wieder mal zu tun, aber ich fand die Aufbereitung sehr spannend. Also es war ja quasi gemacht wie diese Körperwelten-Ausstellung, nur eben dann auf Männerwelten und fand dann in diesem Kellergewölbe statt, wo dann halt praktisch so eine Führung durchgemacht wurde und die Inszenierung war einfach total stark. Also es gab zum Beispiel einen Raum, an den ich mich erinnere, da hatte eine Prominente lauter Dickpics ausgestellt, also Fotos vom männlichen Geschlechtsteil, die irgendwelche anonymen Männer ihr zugeschickt hatten. Und das waren einfach etliche Bilder. Mhm. Oder es gab ja auch diesen Teil, wo Prominente, während ein Video im Hintergrund lief von ihnen, die Kommentare darunter vorgelesen haben. Mhm. Und da halt ganz, ganz viele wirklich harsche Kommentare waren. So à la, ja, ist klar, dass du auftreten darfst bei deinen Titten. Mhm. So, es tut mir leid, dass ich dieses Wort verwende, aber es ist halt einfach, da waren halt wirklich, oder halt wirklich noch viel härteres, wo halt auch irgendwelche Vergewaltigungen angedeutet wurden und so. Das ging dann bis hin zu einem letzten Raum, der ganz stark war, wo Joko und Klaas Kleidung ausgestellt haben, die Opfer anhatten, als sie vergewaltigt wurden. Und es waren halt vollkommen normale Kleidungsstücke. Also irgendwie halt T-Shirt und Pulli und noch eine Jogginghose drunter und so. Also einfach nichts Aufreizendes. Und das war einfach sehr stark umgesetzt, weil man irgendwie dieses Thema nochmal ganz bewusst verbildlicht bekommen hat. Mhm. Als ich das gesehen habe, habe ich mich als Mann sehr beklemmt gefühlt, weil ich diese Gedanken, die da bebildert wurden, in einer gewissen Weise auch habe, nicht so stark. Ich bin jetzt keiner, der irgendwelche Dickpics sendet oder irgendwie so harsch unter einem Video kommentiert, aber dieses, ja, ist klar, dass du jetzt auftreten darfst, du hast ja auch das Aussehen dafür oder sowas, das kenne ich halt auch, diese Gedanken. Oder dass ich eben Frauen mitunter vielleicht tatsächlich auch auf ihr Aussehen reduziere in anderen Kontexten und halt was weiß ich, lieber halt mit hübschen Frauen zu tun habe als mit weniger hübschen. Da fängt es ja schon an. Da habe ich beim Küchenplausch ja tatsächlich kein Problem. Nein. Aber Mäb. Vielleicht war das auch schon wieder, ja genau, vielleicht war das auch schon wieder übergriffig. Eben, man denkt sowas.
Ja, genau, ja.
Und das ist natürlich, führt das dann nicht zwanghaft zu einer Vergewaltigung oder so, aber es ist halt irgendwo übergriffig in einer gewissen Weise.
Ja.
So, und das, da habe ich mich ertappt gefühlt und schuldig gefühlt in einer gewissen Weise, ja.
Ja.
Wie ging es dir damit?
Ich kann eigentlich direkt anknüpfen, weil mich das sehr schockiert hat, oder das war so meine Gedanken, wie früh das anfängt, bis es dann zu einer handgreiflichen Sache wird, sag ich mal so. Also mich hat das so sehr ins Nachdenken gebracht, wenn das schon in unserem Sprechen so viel drin ist, dass, keine Ahnung, ja, eine Frau vorzeigbar sein muss oder sowas, also, oder einen, keine Ahnung, wir schauen Filme, wo die Hauptdarsteller toll aussehen und verschmachten dann, Frauen verschmachten dann oder was weiß ich denn. Also es ist so, also es ist schon sehr alles so rein irgendwie so aufgeladen, finde ich. Und was mich sehr krass berührt hat, war diese letzte Szene, als man halt diese Kleidungsstücke gesehen hat, die Frauen anhatten bei ihrer Vergewaltigung. Ich kenne sehr, sehr viele Frauen und ich meine, ich sag mal so, die Zahlen geben mir da auch recht, wenn jede zweite Frau irgendwie Opfer von sexueller Gewalt geworden ist. Ich kenne sehr, sehr viele Frauen in meinem Bekanntenkreis und auch in Seelsorgegesprächen hatte ich schon sehr häufig, dass Frauen tatsächlich schon viele Übergriffe hatten, wo Männer einfach zu weit gegangen sind. Das muss nicht immer eine Vergewaltigung sein, das sind manchmal auch so Sachen wie nur, keine Ahnung, die Hand landet mal irgendwo, wo sie nicht sein sollte, ob es jetzt der Hintern ist oder der Oberschenkel oder man wird mal länger gedrückt und denkt sich so, okay, das ist langsam ein bisschen weird, wir sind nur befreundet. Also das sind schon so Sachen, wo vielleicht auch, keine Ahnung, ich möchte mehr nichts unterstellen, also manchmal ist es vielleicht einfach, weil man sich tatsächlich hingezogen fühlt oder so, ne? Aber ich meine, da fängt das schon an, so. Und dann, keine Ahnung, dann lass ein Typ, der von einem, also ich meine, wie häufig gibt's auch die, oder wie häufig, weiß ich jetzt nicht, aber man hat auch schon von Geschichten gehört, wo, keine Ahnung, in der Disco ein Mädel und ein Junge sehr rumgeflirtet haben, so. Und dann geht sie raus und er nimmt sich halt, was sie ihm, weißt du, rein von dem, wie man rumgeschakert hat, schon versprochen hat. Dabei wurde das nie ausgesprochen. Und das macht mich, muss ich echt sagen, rasend, weil ich da oft das Gefühl, und die Übergriffe auf Frauen sind viel, viel häufiger als auf Männer. Und das macht mich richtig, sauer. Extrem sauer. Und ich weiß natürlich, und gleichzeitig, okay, das macht mich auf der einen Seite sauer, und gleichzeitig hatte ich nach dem Video tatsächlich auch eine extreme Dankbarkeit in mir für all die Männer, die mir in meinem Leben begegnet sind, die mich nicht darauf reduziert haben.
Mhm.
Also das war gleichzeitig auch da. Und ich muss sagen, da habe ich im christlichen, also gerade in meinem christlichen Kontext sehr, sehr viel Positives erlebt.
Mhm.
Wofür ich echt dankbar bin auch.
Ja, ja, ich finde das Thema manchmal schwierig, weil ganz schnell dann auch so diese Reaktion kommt, ja, darf man denn jetzt gar nichts mehr? So.
Mhm. Ja, stimmt, stimmt.
Und nein, natürlich, ich glaube, auch Männer dürfen Frauen noch attraktiv finden, aber eben nicht darauf reduzieren. Frauen sind mehr als ihre Attraktivität. So, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Und Männer auch, by the way.
Oh.
Geht nicht nur um den Knackarsch bei Männern oder so. Also auch das gibt's ja, ne? Also.
Ja, ja, aber halt tatsächlich faktisch, glaube ich, weniger.
Mhm.
Ja. Das Video wird tatsächlich ja nicht nur positiv gesehen, da gab's viel Kritik dran. Mhm. Einerseits, weil Joko und Klaas ja selber hin und wieder mal über die Stränge geschlagen sind und jetzt eben sowas machen, so eine Moralpredigt in einer gewissen Weise gefühlt, weil dann auch nur fast prominente weiße Frauen zu sehen waren. So, da gab es halt viel Kritik. Ich persönlich fand es irgendwie gut, dass es überhaupt mal thematisiert wird zur Primetime auf einem Privatsender.
Ja.
Also das ist ein Thema, das so, so oft immer noch totgeschwiegen wird. Ich glaube, ich habe nicht das Gefühl, wie gesagt, weil ich hin und wieder mal damit zu tun habe, irgendwie ganz natürlich dem Thema begegne, aber ich kann mir vorstellen, auch dadurch, dass es so einen Aufschrei gab nach diesem Video, dass das vielen nicht so geht und das Thema gar nicht so auf dem Schirm hatten, wie früh es halt vor allem auch schon stattfindet.
Mhm, ja, das fand ich auch wirklich gut daran, muss ich sagen.
Ich kann mir vorstellen, das ist jetzt mal als Frage formuliert oder als fragend formuliert, dass das in Gemeinden vielleicht auch ein wichtiges Thema ist. Wir Christen ist aber vielleicht sogar noch stärker, also dass wir vielleicht sogar stärker davon in Gefahr stehen, so da irgendwo sexuelle Gewalt zu begünstigen. Mhm. So, wir haben mitunter traditionelle Frauenbilder, die ich gar nicht hier kritisieren möchte, so, aber mitunter können die halt fehlinterpretiert werden. Also nicht nur als der Mann steht über der Frau, sondern nicht dazu gedacht, aber um sie zu lieben und zu schätzen, so, mhm. sondern einfach nur, Mann steht über Frau und darf sich dann nehmen, mhm. so, und das kann halt fehlinterpretiert werden. Und andererseits auch dadurch, dass wir vielleicht einfach so schon wenig über Sexualität reden und dann vielleicht auch über sexuelle Gewalt wenig reden, oder?
Ja, das stimmt schon. Also einerseits, wenn wir die Gesellschaft angucken, ist da Sex sells, ne, sag ich mal so ein bisschen. Mhm. Und da ist so die christliche Welt so eine kleine Bubble, die das auch ein bisschen schützt. Ne? So, da ist Sex für die Ehe vorbehalten und da irgendwie redet man nicht drüber. Und einerseits kann man sagen, okay, das ist vielleicht gut, weil es dann eben begünstigt, dass nicht so viel darüber geredet wird oder irgendwie eben auch nicht von außen so stark man auf seine äußerlichen oder seinen Körper einfach reduziert wird. Mhm. Und andererseits wird es einfach auch nicht, also das heißt, der Umgang damit, also wenn man Lust hat oder so, wird ja dann auch wiederum nicht thematisiert. Und dann begünstigt das wiederum so Sachen, dass irgendwie Pornografie heimlich gemacht wird, weil es ja nicht zum christlichen Bild passt, sag ich mal. Mhm. Aber es wird ja trotzdem gemacht. Und da wünsche ich mir eigentlich ein bisschen mehr Sprachfähigkeit darüber. Also, dass man es nicht komplett tabuisiert, weil wir sind alles Menschen. Auch Christen haben Bedürfnisse, Erregungen, so, und darüber nicht zu reden, finde ich, ist halt dann nicht der richtige Weg.
Ja, also tatsächlich, als Mann wüsste ich jetzt nicht, oder würde ich mich wahrscheinlich peinlich berührt fühlen, irgendwie auf Pastoren oder Mitgläubige zuzukommen und zu sagen, einmal, manchmal habe ich Gedanken, die irgendwo Richtung sexuelle Gewalt gehen oder was, das klingt immer so harsch, aber eben, es fängt ja schon an bei, Mensch, die hat den Job aber doch bestimmt nur bekommen, weil sie so gut aussieht. So, ne? Also insofern, ja, hast du mal mit sexueller Gewalt in der Gemeinde zu tun gehabt?
Ich sag mal so ein Beispiel aus meiner Kindheit, dass mir so sehr, sehr präsent ist, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, dass es sexuelle Gewalt ist, aber auf jeden Fall war es bei uns schon sehr stark so, dass es darum ging, was wir so im Gottesdienst anhaben, ne? So, dass die Schultern im besten Fall bedeckt sein sollen, kein Spaghetti-Träger, keine zu engen Sachen, kein Minirock, sowas in die Richtung. Das hat mich teilweise genervt, weil gerade im Sommer, wenn es warm war, da wollte ich wirklich auch luftige Kleidung anhaben. Und gleichzeitig war es einfach auch so, dass mir das so erklärt wurde und das habe ich dann irgendwie auch als junges Mädel verstanden, dass ich kein Anstoß sein sollte für die, gerade zum Beispiel für ältere Menschen bei uns aus der Gemeinde, die das nicht so kennen, dass Frauen freizügig rumlaufen. Ja. Also ich rede jetzt von der Zeit, muss man unseren Hörern sagen.
Euch die, sagen.
Dass die jetzt auch schon 15 Jahre zurückliegt, ne? Also, genau, und da wurde ich halt so ein bisschen sensibilisiert, dass, wie es auch in der Bibel steht, ne, man kein Anstoß sein soll, gerade für die, quasi, die mit Sachen Probleme haben in der Gemeinde.
Ja, ja.
Aber weißt du, was ich gerade so dachte? Es ist so witzig, weil oft wird das schwache Geschlecht ja eigentlich davon geredet, dass das die Frau ist. Aber im sexuellen Kontext ist es der Mann. Weil da wird diese Verantwortung, mit den Reizen umzugehen, der Frau überlassen. Da wird gesagt, hey Frau, kleide dich bitte so und so, damit wir Männer, die sich leider nicht kontrollieren können, bitte zusammenreißen können. Also ich überspitze das jetzt, ne? Also, aber so ein bisschen das Gefühl hatte ich als junges Mädel schon. Pass auf, der Mann, der kann sich da eben nicht so kontrollieren und der ist super empfänglich für so sexuelle Lüste. Das ist meine Verantwortung.
Ja, und was halt das Video von Joko und Klaas gezeigt hat, ist, es kommt eben nicht auf den Mini-Rock oder das Schulterfreie an. Also das ist ja eben das Ding, was dann mit diesem letzten Raum gezeigt wurde. Also es geht nicht darum, sich besonders zu bedecken, sondern solche Gelüste entstehen unabhängig davon. Also es ist eben nicht zwingend die Rolle der Frau. Mhm. Obwohl ich jetzt nicht sagen soll, man kann egal wie in den Gottesdienst kommen oder sollte egal wie rumlaufen. Na, nein, also es ist schwierig, es ist schwierig. Ich glaube, es ist so ein Mittelding zwischen, wie du schon sagst, dann sollte es jetzt nicht zwingend herausfordern, aber wahrscheinlich geht es nicht nur um das Herausfordern. Also es ist eben nicht, Frauen tut mal, damit wir schwachen Männer eben jetzt nicht verführt werden, sondern es ist halt auch ein Appell, ihr Männer, achtet darauf, was ihr denkt. Und was euch durch den Kopf geht und was ihr euch anschaut.
Ja, und auch generell, also zum Beispiel für mich als junges Mädel war dann immer so der Punkt, da ich gesagt habe, ich möchte keinen Ausschnitt tragen zum Beispiel, weil ich möchte nicht auf meinen Körper reduziert werden. Weißt du, das ist auch wieder sowas. Also ich glaube, es fängt halt einfach im eigenen Denken an. Und warum mache ich das, was ich mache?
Also, wobei ich jetzt es nicht einer Frau vorwerfen kann, wenn sie sagt, ich fühle mich wohl so.
Kann ich es zeigen? Ja, klar, kann. Ja, absolut. So.
Also nur das, aber ja, natürlich, man muss es nicht machen. So, also nur das ist nicht dieses, also man, wie du sagtest, nach den Motiven fragen ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
Und auch bei einem Mann beginnt es ja viel, viel früher. Okay, mein letztes Statement haue ich jetzt raus.
Das war der Boring Buzzer. Wir sind zu langweilig geworden, sagt die Regie.
Genau, also auch bei Männern oder auch generell bei uns allen beginnt es ja viel, viel weiter drin. Also wie denke ich über das andere Geschlecht? Und wenn es dann so weit kommt, dass ich die Hand an einen Körperteil setze, wo es nicht hingehört, dann ist das Problem schon viel, viel früher an. Also fängt das schon viel, viel früher an. Deswegen, Leute, achtet drauf, was ihr denkt und bitte, bitte lasst uns gleichwertig miteinander umgehen und uns gegenseitig schätzen für das, was wir vor allem ja, von der Persönlichkeit mitbringen.
Mein letztes Statement ist, Leute, redet über sexuelle Gewalt und auch schon viel, viel früher, tut das nicht ab mit, sind ja nur Vergewaltigungen, sondern das ist noch viel früher, genau. Also sind nur Vergewaltigungen, erst dann beginnt sexualisierte Gewalt, nein, es beginnt früher und da sollten wir drüber reden, auch in Gemeinden.
Ja.
Punkt.
Amen dazu.
Wir haben noch ein Thema.
Ja, das stimmt.
Erzähl mal.
Genau, gehst du gerade wieder in Gottesdienst,
Nathanael? Ja, tatsächlich. Ja,
tatsächlich. Genau, das Thema wollte ich mal aufs Tablett bringen, weil gerade ja in vielen Gemeinden wieder Gottesdienste stattfinden. Man nennt sie Präsenzgottesdienste, weil nicht mehr online. Aber die müssen ja unter sehr krassen Einschränkungen stattfinden. Also von, es muss einen Ein- oder einen Ausgang geben, es muss danach alles desinfiziert werden. Beim Rein- und Rausgehen muss Mundschutz getragen werden, es muss ein gewisser Sitzabstand eingehalten werden, es darf nicht gesungen werden, etc. pp. Und ja. Genau, bei mir in der Gemeinde waren wir da auch drüber am Diskutieren und ich dachte mir nur so, wow, okay, Gottesdienst, wie wir es bisher kannten, ist das nicht.
Definitiv nicht, nein.
Ja. Nee. Wie geht es dir damit? Hast du, als du das jetzt erlebt hast, war das cool oder war das befremdlich?
Es war tatsächlich sehr befremdlich. Ich hatte es anders vermutet, aber es war irgendwie komisch. Ich glaube, ich würde auch gerade nicht hingehen, auch weil ich es nach wie vor für unsicher halte, wenn ich nicht den Stream machen würde in unserer Gemeinde und deswegen halt gebraucht werde, damit auch andere, die nicht hingehen, den Gottesdienst sehen können. Also bei uns ist das tatsächlich so, die Leute kommen rein, haben dann ihre Einzelplätzchen. Es wird in der Stunde sozusagen der Gottesdienst gemacht, der wirklich schön gemacht wird. Also ich will da gar nichts gegen die Art des Gottesdienstes sagen. Was mich am meisten stört, ist tatsächlich, am Ende werden die Leute rausgelassen und man ist weg. Dieses Kirchencafé danach stört und fehlt. Und das stört mich. So rum ist es richtig.
Ja.
Im Sinne von, da fehlt mir die Gemeinschaft total. Also man traut sich auch gefühlt nicht so richtig zu reden. Es ist sehr, sehr still, auch davor, danach. Jetzt haben wir tatsächlich uns entschieden, sogar zwei Gottesdienste hintereinander zu machen. Das heißt, es wird wirklich, man wird praktisch durchgeschleust. Also sprich, direkt nach dem ersten Gottesdienst geht jemand durch und desinfiziert und so. Und das hat für mich wenig von diesem gemeinschaftsstiftenden Gottesdienst. Jetzt bin ich aber auch jemand, der nie das Problem mit dem Streaming-Gottesdienst hatte. Insofern bin ich da vielleicht auch der Falsche. Aber ich persönlich fand es befremdlich. Wie macht ihr das?
Wir sind tatsächlich gerade noch am Überlegen, wie wir es umsetzen. Also wir hatten jetzt ein Treffen gehabt, wo wir auch gesagt haben, ja, wir können das jetzt durchboxen. Nur Punkt 1 brauchen wir dann 5 bis 6 Leute, die sich da zusätzlich quasi, um den Gottesdienst überhaupt zum Laufen zu bringen, um das ganze Hygienekonzept kümmern. Und das ist bei uns, weil wir eben gerade eine sehr kleine Gemeinde sind, ein bisschen schwierig. Mhm. Dann haben wir halt gleichzeitig aber auch viele Ältere, die keinen digitalen Anschluss haben oder tatsächlich den nicht nutzen, weil das für sie sehr, sehr befremdlich ist. Und die wollen wir halt auffangen und dem wollen wir neue Gemeinschaft bieten.
Verstehe ich, ja.
Und da merken wir so, okay, irgendwie das eine ist es nicht wirklich und das andere nicht. Und als wir so drüber diskutiert haben, sind wir auch dahin gekommen, dass wir gesagt haben, okay, was fehlt uns denn aktuell wirklich? Mhm. Und das ist Gemeinschaft, wie du es schon sagst. Also das ist der Austausch über die Bibel und über das Wort und auch generell das Teilhaben an dem Leben von dem anderen. Und das haben wir nicht durch die Gottesdienste. Und das fand ich tatsächlich auch spannend. Also selbst wenn wir sonst auch vor Corona Gottesdienst hatten, war das nicht unbedingt Teil davon. Also wenn man nicht gerade ein Zeugnisteil hat, ist das nicht Teil des Gottesdienstes.
Ja, ja.
Sondern es findet eben im Gemeindecafé statt. Eben danach, so was man dann macht oder in der Begegnung, im Gespräch. Und wir sind für uns gerade dabei, neue Formen zu entwickeln. Also so kleine Art Kerngruppen zu machen, wo zum Beispiel einer sagt, hey, ich biete sonntags an mit so und so vielen Leuten, dann wirklich mit einer minimalen Anzahl in 1,5 Meter Abstand zum Beispiel einen Bibeltext zu lesen und darüber zu reden.
Schön.
Und wirklich dann zu sagen, ich habe 6 Plätze frei zum Beispiel, meldet euch. Und wenn das tatsächlich dann einen Ansturm geben sollte von Leuten, die sagen, ja, das möchte ich, dann zu sagen, okay, wir suchen jemand Neues, der bereit ist, so eine Gruppe anzubieten. Und darüber einfach Gemeinschaft zu haben. Oder auch, haben wir auch überlegt, okay, so Sachen wie, ich treffe mich mit einer Person zum Spaziergehen und tausche mich einfach mal aus, wie es ihm gerade geht. Also quasi, wenn wir das mehr auf dem Fokus hätten, dass sich jeder in der Gemeinde um 1, 2 andere kümmert, dann wäre doch eigentlich alles aufgefangen.
Das haben wir tatsächlich bei uns aber auch gemacht. Mhm. Da gab es eine Telefonkette quasi, ganz am Anfang, als man sich noch gar nicht treffen sollte. So. Ich weiß nicht, ob sie jetzt immer noch gibt, aber das hatten wir auf jeden Fall.
Cool.
Das war cool. Also ja, vielleicht braucht es darüber hinaus solche Sachen. Aber ich will jetzt auch niemanden den Präsenzgottesdienst abtrünnig machen. Aber ja, die Frage ist, ob das so sinnig ist.
Ja, man muss halt, ich glaube, bei den Präsenzgottesdiensten, das kann auch cool sein, aber man muss halt neu denken, ne? Man darf halt nicht singen, man muss neue Formen entwickeln und das kann ja wiederum auch eine Stärke sein, dass wir durch Einschränkungen lernen, neu zu denken.
Cool. Ich habe, last not least, noch einen Bibel überrascht für dich.
Oh, wie schön.
Endlich bin ich mal dran. Tatsächlich aber nicht mal wirklich, sondern da hat mich eine Kollegin drauf aufmerksam gemacht, aber ich kann mich da total viel drin wiedersehen und deswegen dachte ich, das nehme ich. Und zwar ist das also Teil 1 aus dem 1. Thessalonicher 5, die Verse 17 bis 18. Mhm. Hört nicht auf zu beten, was immer auch, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, dir Christus Jesus gehört. Und das ist so ein bisschen krass, weil halt einfach dieses Danken da so ganz, ganz präsent ist. Und man ist aber einfach nicht immer zum Danken gelaunt. Und das fand eben jene Kollegin, die gute Lisa, sehr, sehr schwierig. Und dann ist sie in der Predigt auf folgenden Vers gestoßen, aus dem Philipper 4, der Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allen lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Also Gebet und Flehen mit Danksagung. Und dieser Dreiklang war für sie unglaublich wichtig, weil es eben nicht nur das eine ist, nicht nur danken, sondern auch flehen manchmal oder eben das Gebet. Und das kann ich total gut nachvollziehen, weil ich das auch für mich gemerkt habe, dass eben nur bitten, bitten, bitten nicht funktioniert, aber nur danken auch nicht. Wenn du nur bittest und sagst, ach, das muss noch besser und das muss noch besser und so, dann drückst du dich halt einfach nur mit negativen Gedanken runter und das darfst du durchaus machen, irgendwie sagen, das läuft gerade schief, aber es gibt immer auch eine Basis, für die man dankbar sein kann. Sei es, dass man ein Haus über ein Dach über den Kopf hat. Ein Haus über den Kopf. Sei es, dass man einen Job hat oder Kinder hat oder irgendetwas. Gibt es immer, für das man dankbar sein kann. Aber wenn man immer nur dankbar ist und eben immer so tut, als ob die heile Welt wäre und alles ist schon super und danke, danke, danke sagt, ohne auch mal sich einzugestehen, dass vielleicht nicht alles super läuft und man durchaus die Hilfe von Gott in manchen Dingen erflehen muss oder will, so, dann ist das auch nicht richtig. Und dieser Dreiklang bringt es gut aus dem Punkt. manchmal beten, manchmal flehen, manchmal Dank sagen oder im besten Fall alles irgendwo in einem. Mhm. Das fand ich sehr, sehr schön und das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen.
Cool, vielen Dank. Ja, Mensch, Nathanael, da sind wir auch schon wieder am Ende von unserem schönen Podcast.
Ja.
Aber war mega. Also es hat mir sehr viel Freude bereitet.
Ich mochte auch die Themen tatsächlich, ja. Schön. Ja, wir hören uns dann also in einem Monat noch einmal. Und wenn es euch gefallen hat, dann wie immer der Hinweis, geht doch auf unsere Seite www.küchenblausch-podcast.de. Da findet ihr auch eine Kontaktadresse, wie ihr uns schreiben könnt und Feedback geben könnt. Darüber freuen wir uns immer ganz besonders. Auch danke an die, die das schon gemacht haben. Das war uns ein inneres Honigkuchenpferd. Ihr könnt uns auch auf iTunes 5 Punkte geben. Dann kommt unser Podcast ein bisschen nach oben. Abonniert uns auf Spotify, das ist ganz großartig, weil dann kriegt ihr auch mit, wenn eine neue Folge erscheint. Freut uns, dass ihr zugehört habt.
Genau, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal und bleibt behütet. Tschüss.
Tschüss.